Queen Essence, dein Podcast über Geldentwicklung.
Ja, hallo alle zusammen. Willkommen zurück beim Queen Essence Podcast. Heute Folge 4. Wieder dabei ist der Christian und heute haben wir einen ganz speziellen Gast, und zwar der Michel. Hi Michel. Und heute werden wir über digitale Währungen sprechen. Aber zuerst, wie geht es euch beiden?
Ja, sehr gut, danke.
Bei mir auch, alles gut, Wetter gut, Stimmung gut. Und ja, freue mich, dass du heute bei uns bist. So digitale Währung, Krypto ist ja auch eins meiner so ein bisschen Favorite-Themen. Jetzt in letzter Zeit nicht so viel drum gekümmert, aber ja, ich folge das immer alles mit sehr großer Spannung. Und ja, vielleicht wäre es cool, wenn du vielleicht auch mal so ein bisschen was zu dir sagst, dass wir den Zuhörer dich auch ein bisschen vorstellen können. Erzähl doch mal, was du so machst und wie du zu dem ganzen Thema so gekommen bist.
Ja, klar. Also, ich bin Michel. Ich bin der Inhaber der Consulting-Firma Paradigma mit Sitz in Luxemburg. Und ich bin vor ungefähr, gut 6 Jahren jetzt mittlerweile auf Bitcoin gestoßen, also während meiner Uni-Zeit. Und ja, ich hatte schon so ein gewisses Vorinteresse an Finanzen und vor allem auch am Geldwesen, das heißt verschiedene Geldsysteme, was ist Geld, wie entsteht es und so weiter. Und dann kam da plötzlich Bitcoin, was natürlich alles ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, mir ein ganzes Jahr von der Uni aus eine Auszeit zu nehmen, um voll in dieses Thema da einzutauchen. Also wie man sagt, in dieses Go down the rabbit hole, wenn ihr wollt. Und es ist ein super faszinierendes Thema, weil es einfach sehr interdisziplinär oder fachübergreifend ist. Also um ein bisschen zu verstehen, wie es funktioniert, muss man schon ein gewisses Grundwissen haben von verschiedenen Disziplinen. Und das reicht wirklich von bis, also von Kryptographie, Distributed Systems, Spieltheorie, VWL-Finanzen natürlich auch, bis zu Politik, Sozialwissenschaften und so weiter. Also es ist wirklich sehr breit gefächert und das macht das eben auch so unheimlich spannend. Und dann habe ich eben nach diesem Jahr eine Masterthesis geschrieben mit dem Thema, das war die Evolution oder die Entwicklung des Bitcoin-Ökosystems. Und da habe ich Daten von über 500 Bitcoin-Firmen und Projekten gesammelt und dann diese ganze Entwicklung über 6 Jahre visualisiert. Und durch diese Masterthesis bin ich dann über Umwege mehr oder weniger durch Zufall in Cambridge gelandet, also an der Uni, als Forscher am Center for Alternative Finance an der Judge Business School, wo ich dann die letzten paar Jahre da Studien zu dem Thema gemacht habe und davon auch die letzten 2 Jahre den ganzen Bereich Kryptowährung und Blockchain geleitet habe. Das heißt, wir haben dann eine Reihe von Studien verfasst und auch andere Projekte gemacht und so weiter. Und jetzt vor gut einem halben Jahr habe ich mich selbstständig gemacht und bin zurück nach Luxemburg. Aber ich bin trotzdem immer noch mit dem Research Center da verbunden als Research Affiliate.
Aber dann für Zuhörer, die vielleicht nur davon gehört haben, kann man Kryptowährungen, Bitcoins, Ethereum und so weiter, kann man das irgendwie einfach erklären? Und wenn ja, wie würdest du es erklären?
Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es viele verschiedene Arten und Weisen. Ich will mal mit einem Vermögenswert anfangen, also mit einem Asset. Kryptowährungen, die sind ausschließlich digital. Also das heißt, die gibt es nicht im analogen Format. Und der große Unterschied zu anderen Assets ist, dass sie nicht von einer Zentralbank, einer Firma oder einer sonstigen Institution ausgegeben oder kontrolliert werden. Und stattdessen werden sie von einem sogenannten dezentralen Netzwerk verwaltet und oft auch gemäß einem transparenten Algorithmus ausgegeben. Und dieser Algorithmus, der gibt dann genau vor, wann und wie viele Einheiten von diesem Digital Asset oder Kryptowährung auch geschaffen werden. Und dieses dezentrale Netzwerk, das kann aus Hunderten, Tausenden oder auch im Fall von Bitcoin aus 10.000 sogenannten Nodes bestehen weltweit. Und die dann jede Transaktion checken oder validieren und dann zusammen ein verteiltes Kontobuch führen. Und dieses Kontobuch, also das Distributed Ledger, das erfasst und zeichnet eben jede einzelne Transaktion auf. Und das ist diese berühmte Blockchain, von der jeder redet. Also warum Blockchains? Weil das ein spezifisches Datenformat benutzt. Also man gruppiert verschiedene Transaktionen in einem Block zusammen und der wird dann kryptografisch mit einem anderen Block verbunden, sodass es eben schwierig ist, da irgendwas an den Daten zu ändern. Muss man auch nicht ganz genau verstehen, wie das funktioniert. Das ist mehr ein technisches Detail, aber ist nicht unbedingt ja, wichtig, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Mittlerweile gibt es auch andere Datenformate, also nicht mehr Chains von Blocks und so weiter. Und deshalb wird jetzt auch DLT oder Distributed Ledger Technology als allgemeiner Sammelbegriff jetzt benutzt.
Genau, und ich glaube, ja, ich glaube, deswegen sind auch viele Leute, die sich irgendwie ja nicht so richtig unter einer digitalen Währung vorstellen können, weil ja, wenn man Währung hört, dann denkt man sofort an, ja, okay, Gold und dann Dollar, Euro, und deswegen ist es was ganz Neues, ne? Und deswegen auch Frage von meiner Seite: Wie kann man das dann irgendwie mit dann Geldanlage wirklich verbinden? Kann man es verbinden, oder man sieht ja, also seit wann ist es so wirklich so nicht vielleicht populär, aber seit 2016, glaube ich, 17, wo wirklich die ersten große positive Preisentwicklung in den Kryptowährungen stattgefunden haben, ist es dann eher wirklich kurzfristige hohe Gewinner, oder ist es wirklich so eine Geldanlage für ein langes Horizont? Wie siehst du das?
Ja, da gibt es verschiedene Ansichten, würde ich sagen. Also zuerst mal wieder, um auf den Begriff Währung da zurückzukommen. Also ich gebe dir ganz klar recht, dass das ein bisschen irreführend ist, da sich die meisten Kryptowährungen eher wie Commodities verhalten. Also Bitcoin wird ja auch oft als digitales Gold bezeichnet. Genau. Also mehr eine Art alternatives Wertaufbewahrungsmittel oder Store Value. Und wenn man ein bisschen schaut, wie diese Kryptowährungen benutzt werden, dann ist das ganz klar mehr als Spekulationsobjekt. Und ich würde sagen, wenn man es eben von Geldanlage-Standpunkt anguckt, dann ist es vor allem eben nach spekulatives Objekt, also ganz klar eine alternative Wertanlage. Die Haupt-Value-Proposition ist eigentlich, dass man niemanden um Erlaubnis bitten muss, wenn man dieses Netzwerk oder dieses Asset benutzen will. Das heißt, deshalb ist auch immer die Rede von Dezentralisierung und so weiter, weil es geht eben darum, dass dieses Netzwerk ausreichend dezentralisiert ist, dass es nicht eine einzige oder eine einzelne Institution gibt, die eben Kontrolle über das Netzwerk haben kann. Und das ist eben nötig, um die sogenannte Zensurresistenz zu erlangen. Das heißt, das ist genau das, was die Kryptowährung von anderen Assets unterscheidet. Und was heißt jetzt genau Zensurresistenz? Also da gibt es auch verschiedene Definitionen. Aber also ich bezeichne es mehr als eine Art Sammelbegriff für eigentlich drei verschiedene Eigenschaften. Und der erste ist, dass eben niemand die Geldmenge, also die Anzahl dieses Assets oder dieser Währung, einfach so mal ändern kann. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach auf den Knopf drucken und dann auf einmal 10 Millionen neue Bitcoins schaffen. Das funktioniert nicht. Zweitens auch, dass niemand einfach so jetzt mal ein Konto sperren kann oder eben diese Bitcoin oder andere Kryptowährungen konfiszieren kann. Und dann drittens auch, dass es niemanden gibt, der einfach mal so andere davon abhalten kann, Transaktionen oder Zahlungen zu tätigen. Das heißt eben Zahlungen zu zensieren. Und das ist so ein bisschen dieser ganze Hintergrund, weshalb besonders Bitcoin als erste Kryptowährung überhaupt geschaffen worden sind, dass die eine Art alternatives Finanzsystem darstellen, wenn ihr wollt, die eben komplett unabhängig von existierenden Institutionen, aber auch vom existierenden Rechtssystem operieren können. Und weil es eben keine richtigen Institutionen gibt, gibt es auch keinen, der jemanden unter Zwang, wie soll ich sagen, was androhen kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist so ein bisschen der ganze Hintergrund, diese ganze Value Proposition dahinter. Aber jetzt nach ungefähr 10 Jahren können wir mit Gewissheit sagen, dass das sich nicht genauso entwickelt hat, wie Satoshi, also der Begründer von Bitcoin, sich das vorgestellt hat, würde ich mal sagen. Das heißt, die meisten Leute benutzen es eben nicht, um damit, wie soll ich sagen, ein bisschen, also eine Art, es ist als komplett alternatives System ansehen, um wie gesagt, gegen die Banken und Zentralbanken und so weiter, also diese ganzen Parolen da weiter zu...
Das heißt ja, die benutzen es eher einfach so als nebenständiges Anlage oder einfach, weil es weil es einfach aktuell ist. Dass
Spekulationsabwerten vor allem.
Ne? Ja, genau. Und also es hat sich ganz klar herauskristallisiert, dass es weit weniger als Währung benutzt wird, weil es einfach überhaupt keinen Grund gibt für die meisten Leute, eine andere Währung zu benutzen. Aber weil es eben sehr volatil ist und der Kurs super schwankt die ganze Zeit, hat es sich also als Spekulationsobjekt etabliert. Was aber auch interessant ist, ist, dass es auch trotzdem noch andere, also es ist eben ganz klar der erste, also Number One Gebrauch oder Verwendung, aber es wird auch in verschiedenen Regionen und verschiedenen Orten wird es auch für was anderes benutzt. Also zum Beispiel in Südamerika sieht man ziemlich oft, dass es als Vehikelwährung benutzt wird, also für Remittances und so weiter, wo es einfacher ist, Bitcoin eben als Intermediary zu benutzen, anstatt einen Dollar oder eine andere Währung, um Geld von A nach B zu schicken. Dann auch, wenn es um Politaktivismus und so weiter geht, da gibt es diese eine Episode von WikiLeaks, ich glaube, das war 2011, als diese ganzen Diplomatic Cables da veröffentlicht haben. Weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Ja, also die haben das eben alles veröffentlicht und dann als Reaktion darauf haben die USA alle großen Banken und Payment Providers, also auch PayPal, Visa und so weiter, eigentlich gezwungen, die ganzen Konten von WikiLeaks zu sperren oder blockieren. Das heißt, die waren komplett abgeschnitten vom Finanzsystem. Was natürlich auch heißt, dass die überhaupt keine Donations mehr bekommen haben. Und die Art und Weise, wie sie das überstanden haben, ist, dass sie angefangen haben, Bitcoin zu akzeptieren. Und weil Bitcoin eben über ein komplett alternatives System läuft, haben sie eben da deswegen eigentlich diese ganze Blockade, wenn ihr wollt, umgehen können. Und da gibt es auch noch einen interessanten Tweet von Julian Assange. Ich glaube, das war vor ein paar Jahren, also das vorhin schon angesprochen, 2017, als Bitcoin da auf einmal von 1.000 auf fast 20.000 Dollar gesprungen ist. Und da hat er mal so einen richtigen salty Tweet da rausgegeben, wo er den Vereinigten Staaten dankt, dass sie WikiLeaks förmlich gezwungen haben, dazu Bitcoin auf Bitcoin umzusteigen, weil die haben jetzt einen Wertzuwachs von, ich glaube, 20.000 oder 30.000% oder sowas gehabt. Das heißt, da war er ganz, ganz zufrieden damit.
Spannend. Ja, aber ich finde das ganze Thema von der wirklichen Nutzung total spannend. Und gerade, du hast ja gerade schon angedeutet, ihr habt das mit der University of Cambridge auch sehr viele Studien in die Richtung gemacht. Was mich mehr interessieren würde, ist zum einen natürlich, was sind da so eure Hauptfindings? Also wie wird Krypto, also wir haben schon gesagt, als Spekulation, aber siehst du da, habt ihr da in den Daten auch gesehen, dass da ein gewisser Unterschied beziehungsweise eine gewisse Veränderung aktuell passiert? Nutzen vermehrt Leute das auch wirklich für Zahlungen? Ist das regionenabhängig? Könntest du so ein bisschen ein paar Insights sagen, was du so aus der Sache Adoption, was da so eure Key Learnings sind, die ihr so gemacht habt in der letzten Zeit?
Ja, also was wir ganz klar sehen können, ist, dass die Anzahl der Nutzer also fast exponentiell gestiegen ist über die letzten paar Jahre und besonders eben dieser ganze Hype um 2017 rum. Das hat dazu beigetragen, dass wir wirklich von Millionen von Leuten reden, die auf einmal da ins Ökosystem reingekommen sind. Das hat aber trotzdem fast nichts daran geändert, dass es trotzdem noch immer vor allem als Spekulationsobjekt benutzt wird. Also die meisten Leute, die machen sich ein Konto bei einer Börse oder Exchange, die kaufen dann ein paar Coins, traden manchmal ein bisschen rum, aber meistens lassen die das dann liegen und das war's dann. Auch wenn wir jetzt wir haben dann immer dieses Service gemacht, wo wir dann Daten von diesen Exchanges bekommen und wenn wir da die aktiven Users uns anschauen, dann wird auch klar, da gibt es eine kleine Anzahl von sehr aktiven Tradern, also die da wirklich Daytrading und so weiter machen. Aber die große Mehrzahl der Leute, die sind eher passiv. Also die investieren einmal darin, da lassen sie das einfach dort liegen und dann warten sie manchmal über Jahre, bis dass sie das dann wieder da aufnehmen.
Und so als jetzt reiner Beobachter könnte man ja meinen, dass es da jetzt nochmal Ende 2018, wirklich 2017 und dann Anfang 2018, der wirklich so einen extremen Rush gab. Also ich meine, ich glaube, es war, hat ja damals wieder mitbekommen, es war irgendwie in jeder tatsächlich News-Zeitung, überall, selbst im Fernsehen. Und dann seitdem, muss man ja sagen, ist dann doch wieder sehr ruhig auch geworden. Ich meine, es ist ja grundsätzlich auch generell üblich, dass sich das so ein bisschen natürlich auch in so Hype-Zyklen entwickelt. Wie sieht es denn seitdem jetzt konkret eigentlich mit so wirklichen Neuerungen beziehungsweise User-Adoption und so weiter aus? Also ist seitdem jetzt wirklich kontinuierlich was passiert? Entwickelt sich das Netzwerk durchgehend weiter? Wie sieht es mit den Usern aus? Also hat man schon gemerkt, dass danach wirklich ein klarer Einbruch war? Oder wie würdest du den Markt seitdem einschätzen? Also als Objektiver würde ich jetzt mal sagen, okay, da ist durchgehend natürlich ruhiger geworden überall in den Medien, aber was passiert denn eigentlich so wirklich hinter den Kulissen?
Ja, also hinter den Kulissen hat sich sehr viel getan. Also am Anfang war es natürlich schon ein ganz, ganz klarer Cut. Also viele Exchanges und andere Firmen haben Leute entlassen und so weiter, weil die auch einfach exponentiell gewachsen sind während dem ganzen Boom. Das heißt, das war einfach nicht sehr nachhaltig, sagen wir mal so. Aber trotzdem, wenn man jetzt die ganzen Netzwerkaktivitäten, Trading Volumes und so weiter anschaut, also das ist mehr oder weniger konstant geblieben. Also da gibt es keine so großen Unterschiede. Das heißt, es ist noch immer sehr populär, ist nur weniger in den Medien präsent, würde ich sagen. Der große Unterschied ist, dass es sich immer weiter institutionalisiert, würde ich sagen. Das heißt, mittlerweile haben wir eine Professionalisierung, wenn es um die Services geht. Das heißt, es gibt da verschiedene Firmen, die es schon seit relativ langer Zeit gibt, die sich jetzt immer mehr öffnen, immer mehr, wie soll ich sagen, auch offen nach Regulierung fragen und so weiter, dann all die Licenses und so weiter bekommen, um dann eben ganz klar auch institutionelle Anleger anzusprechen. Und was wir auch sehen, ist, dass sehr, sagen wir mal, alteingesessene Wall Street-Veteranen und so weiter, also reden da von Fidelity, von CME Group und so weiter, dass die jetzt auch anfangen, Services da anzubieten und eben dieser Eintritt von diesen sehr hoch angesehenen Firmen, das hilft definitiv dann auch, dass mehr institutionelle Anleger sich für diesen Markt und dem speziell auch Bitcoin interessieren. Vorher war alles vor allem, würde ich sagen, Retail-getrieben. Also das heißt, da geht es um Mormon-Pops. Also das war auch der ganze Hype da. Also wenn man jeden Tag in der Zeitung liest, dass Bitcoin wieder 50% nach oben schnellt, ja, dann sind eben viele Leute dazu, sei es mal motiviert, da mal auch für ein paar hundert Euro oder so in Bitcoin zu investieren. Aber nach dem Crash hat sich das Interesse da sehr schnell gelegt. Und ich würde sagen, das sieht man auch ganz klar in den User-Numbers, also mit den aktiven Nutzern, dass die auch rapide runtergegangen sind über die letzten 2 Jahre. Aber das kommt wieder zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass die meisten Leute das dann einfach einmal kaufen, auf der Exchange liegen lassen und dann für ein paar Jahre vergessen.
Aber wenn du sagst, dass diese Finanzdinosaurier sich jetzt auch an Krypto interessieren, ist das denn wirklich als Krypto für eine so alternatives Geldanlage, eine neue Wertpapierart, oder ist eher wirklich für den technischen Teil, dass sie den auch irgendwie bei deren Kundenservice anbinden könnten?
Also ich will mal klar sagen, dass es für diese regulierte Firmen nicht darum geht, also diese ganze Zensurresistenz da zu unterstützen unbedingt, weil das ein bisschen, ja, sagen wir mal so, nicht unbedingt kompatibel ist mit diesem ganzen Regulatory Framework. Die nehmen das dann auch in Custody, das heißt, die sind in Kontrolle von den Coins, von den Usern. Aber das ist eben genau das, das, was man in so einem traditionellen Finanzsetting eigentlich auch erwartet. Also das heißt, es geht ganz klar darum, Bitcoin, also vor allem Bitcoin muss man auch ganz klar sagen bei institutionellen Anlegern, dass Bitcoin nach digitales Gold, also wirklich eine alternative Wertanlage angesehen wird, die nicht sehr korreliert mit anderen Wertanlagen oder anderen Asset Classes. Was sich jetzt natürlich auch ein bisschen geändert hat in den letzten paar Wochen.
Genau.
Das können wir auch vielleicht noch mal ansprechen.
Weil ich mich vor ein paar Wochen das Gespräch mit dem Christian, wo wir es eigentlich verwundert hatten, ne, dass eigentlich alles gestürzt ist. Ne? Also von, klar, die ganzen Aktienmärkten, aber dann auch Gold und auch Kryptos. Gut, die haben, ich glaube, nach 2 Wochen haben sie ein bisschen wieder aufgeholt. Aber ja, wie ist so deine Meinung dazu? Warum sind die gefallen, glaubst du, da?
Also ich muss sagen, ich bin nicht sehr überrascht gewesen davon. Also für mich war es ziemlich klar, dass die Kurse damit fallen. Also die Idee dahinter war immer, Bitcoin ist nicht korreliert mit anderen Wertanlagen, weil es eben komplett unabhängig davon funktioniert, ist nicht an reelle Wert-Creation und so weiter gebunden. Aber das Problem ist trotzdem, wenn es eben in den Portfolios von Anlegern ist, als sehr spekulatives High-Risk-Asset, das ist natürlich dann auch das Erste, was abgestoßen wird, wenn der ganze Rest auch runtergeht und dann eben die ersten Margin Calls kommen und man absolut desperate ist eigentlich, um an Cash zu kommen. Das heißt, dann stößt man alles ab, was liquide genug ist und was eben High Risk ist. Und das ist meiner Meinung nach auch der Hauptgrund, warum Gold abgestoßen wurde und dass das auch runtergegangen ist. Und wenn dann diese Margin Calls und so weiter beglichen werden, das ganze Portfolio ein bisschen rebalanced wird, dann nachher kann man wieder das andere wieder dazu nehmen. Also das ist meiner Meinung nach mal der Hauptgrund dafür.
Das Interessante ist eigentlich an der ganzen Situation, dass im Endeffekt ja, wenn man sich auch mal so ein bisschen die Entstehungsgeschichte anguckt, ja eigentlich das ganze Thema so aus der, gerade mit Bitcoin jetzt aus der letzten Finanzkrise ja so ein bisschen entstanden ist. Und wenn man sich dann so fragt, okay, dann ist ja eigentlich dann, das ist jetzt eigentlich so eine Situation auch schon so ein bisschen, wo sich dann so Kryptowährungen an sich, zumindest jetzt auch als digitale Währungsersatz, aber auch als digitales Gold, wie du es ja auch schon angesprochen hast, was ich ja auch eine sehr, sehr valide und gute Beschreibung finde, ist es, dann könnte man aber auch schon doch auch sagen, das ist jetzt auch schon eine Phase, wo sich dann Bitcoin oder Krypto generell auch bewähren muss oder bewähren kann, oder? Wie würdest du das sehen?
Ja, also ich würde sagen, das Szenario, was du gerade beschreibst, das würde vor allem zutreffen, wenn wir wirklich also eine ganze Reihe von Bankzusammenstürzen und so weiter sehen würden, also wie das ganze Finanzsystem in sich zusammenfällt. Also das heißt wirklich komplettes Chaos, und so weiter. Das heißt, die ganze Infrastruktur, die fällt zusammen, die existierenden Payment Networks und so weiter funktionieren nicht mehr, die Banken sind alle pleite. Das ist genau die Situation oder das Szenario, wo normalerweise Bitcoin und diese anderen Kryptowährungen eigentlich thriven müssten. Und das ist aber noch und zum Glück auch noch nicht das, was wir heutzutage sehen. Wir haben eben die Fed und die ganzen anderen Notenbanken, die unmäßige Mengen von Liquidität da reinpumpen. Und auch verschiedene Banken oder andere Finanzdienstleister, sagen wir mal, artificially am Leben halten. Und das heißt, solange diese Infrastruktur noch mehr oder weniger funktioniert, gibt es mit einem momentan für die meisten User und für die meisten Anleger eigentlich auch keinen Grund, jetzt zu einer alternativen Infrastruktur zu wechseln. Das heißt, was einfach praktisch ist zu wissen, ist das Wissen zu haben, dass es da eine Alternative gibt, falls alles zusammenfallen würde. Aber solange das nicht der Fall ist, sind die Incentives trotzdem relativ klein momentan, um da jetzt all in zu gehen.
Mhm. Auf jeden Fall. Und was mich auch nochmal interessieren würde, deine Einschätzung zu der ganzen Frage ist, wie wahrscheinlich ist denn dieser Fall überhaupt? Also ich meine, wenn natürlich dann so der Main Use Case halt dann darin besteht, falls irgendwann mal das und das passiert, aber die Frage ist halt, wie wahrscheinlich ist das? Dann ist natürlich auch dann die Frage, wie valide das ist. Also würdest du wirklich das dann so sagen, dass das schon so der Hauptcase ist, dass da wirklich jetzt so große Zentralbankensysteme einbrechen oder generell Bankensysteme an sich? Oder würdest du sagen, auch so generell inflatorische oder deflatorische Phasen sind da relevant? Weil ich meine, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber wie wahrscheinlich ist der Fall, dass wir irgendwo jetzt, sagen wir mal, in Europa oder in den USA, wo ja auch wirklich, sagen wir mal, das meiste Kapital oder sagen wir dann nochmal auch natürlich auch in China, ist ja sehr groß in der Kryptoszene, aber sagen wir mal, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier wirklich Zentralbankenprobleme bekommen? Wie wahrscheinlich schätzt ihr das ein?
Das ist eine gute Frage. Also ich hätte schon gedacht, dass es einen großen Crash in den letzten Jahren geben würde, aber das wurde ja immer wieder aufgeschoben, indem immer mehr Liquiditäten in die Märkte reingepumpt wurden, immer mehr diese ganzen anderen Asset Classes ja, eben artifiziell aufgepumpt haben auch. Und jetzt mit dem ganzen Coronavirus, das ist ein bisschen der Trigger gewesen, dass der Tropfen, der das fast irgendwie zum Überlaufen gebracht hat. Ob jetzt deswegen alles zusammenstürzt, ich werde es nicht sagen, weil es zumindest jetzt klar scheint, oder momentan klar scheint, dass die Notenbanken alles tun werden, um das zu verhindern. Das heißt, was wahrscheinlicher ist, dass es irgendwann in den nächsten Jahren ein Monetary Reset geben wird oder einen neuen International Monetary Order. Das heißt, ein bisschen ähnlich dem, was in Bretton Woods 1945 oder 1944 entschieden wurde. Das heißt, dass wir da ein neues, ein bisschen mehr multipolares System da haben werden. In dem Fall, ganz klar, wird Bitcoin, würde ich mal sagen, als Transition schon seine Rolle spielen. Aber ich würde sagen, Bitcoin, die ganze Value Proposition dahinter, ist nicht nur, dass das eben alles darauf basiert, dass alles zusammenfallen muss. Also das hofft ja auch keiner, würde ich sagen, außer die größten Bitcoin-Verfechter würde keiner sich das wünschen, mit dem ganzen Chaos, was das auch nach sich ziehen würde. Ich glaube, Bitcoin auch als einfach eine Art alternative Wertanlage, als digitales Gold, hat auch schon genug Value Proposition, damit sich das eben so etablieren kann. Das ist auch genau die Investment-Thesis, die die meisten institutionellen Anleger heutzutage haben.
Ja, stimme ich auch total zu, sehe ich genauso. Ich sehe auch als digitales Gold an. Allerdings dann ist ja auch die Frage, also ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel auch anschaut, wie denn physisches Gold über den letzten wirklich langfristigen Zeitraum sich entwickelt hat, ist es ja letztendlich auch keine attraktive Anlage. Wenn man mal rein wirklich die reinen KPIs sich von Gold anschaut, ne? Und ich denke mal, wenn man das wirklich dann als reines Gold sieht, also wenn man jetzt die Analogie zieht von quasi physischem Gold auf jetzt sagen wir mal digitales Gold, wäre einfach dann meine Frage, okay, wenn es wirklich dann reines Gold ist, warum soll dann da so ein riesiger Wertentstehung halt auf lange Sicht entstehen? Jetzt zumindest, wenn man das jetzt wirklich mal auch in längeren Dimensionen auf längere Zeithorizonte rechnet. Ne, klar, die mit der Adoption wird es natürlich ein bisschen vielleicht dann höhere Renditen, aber glaubst du dann wirklich, dass das auch ist langfristig, sagen wir mal, auf 50 Jahre gesehen, 100 Jahre gesehen, dass dann da wirklich auch langfristig, sagen wir mal, Renditen möglich sind, die dann wirklich in die Richtung von Aktien gehen oder sogar höher? Oder würdest du es dann auch dann von der Rendite her auf dem Level von Gold halt einordnen, langfristig gesehen, für langfristige Anleger?
Das ist eine gute Frage. Also da gibt es keine einfache Antwort drauf. Aber wenn wir uns einfach nur mal die Marktkapitalisierung von Gold, Unternehmen Bitcoin zum Beispiel anschauen, da gibt es trotzdem eine Order der Magnitude Unterschiede. Und das heißt, auch wenn es langfristig nicht enorm aufwerten wird, ich glaube, um überhaupt mal zu so einem Market Cap zu kommen, das heißt in den nächsten 20, 30, 40 Jahren, also da gibt es ja schon noch genug zu holen, wenn man das so sagen kann. Das heißt, wie groß ist Gold mittlerweile? Ist 7 Billionen, oder? Nee. Wie groß ist der Goldmarkt? Das ist eine gute Frage.
Ich weiß es gar nicht.
7 Billionen, würde ich sagen, darum. Und Bitcoin ist gerade mal 150 bis 300 Milliarden. Das heißt, da, wenn man es wirklich als digitales Gold ansieht, also eine Art Alternative zu physischem Gold, was aber auch noch den Vorteil hat, dass es ein ganzes digitales Netzwerk hinter sich hat, mit dem man eben dieses digitale Gold einfach von A nach B schicken kann, was eben physisches Gold nicht hat, dann würde ich sagen, dann gibt es noch genügend Aufwärtspotenzial. Und was anderes, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist eben auch dieses Netzwerk dahinter, dass eine Art neutrale Plattform ist, um eben Value von A nach B zu schicken, global innerhalb von sehr kurzer Zeit zu auch relativ günstigen Konditionen, würde ich mal sagen. Das heißt, man sieht routinemäßige Überweisungen von einem Land ins andere Land mit Bitcoin von über ein paar Milliarden Euro. Die dann für 2, 3 Euro oder so Transaktionsgebühr da verschickt werden. Und das funktioniert mit heutigen Payment Systems eben nicht. Und der Fokus liegt wirklich auf der Neutralität des Systems. Das heißt, dass dieses System zumindest heutzutage sehr resistent gegenüber politischer Einflussnahme ist. Und ich würde sagen, in einer multipolaren Welt wird das immer mehr, also wichtiger werden. Besonders da ja heutzutage SWIFT und das gesamte dollarbasierte System eigentlich komplett von dem Gutdünken der USA abhängig sind. Und das können Länder wie Iran, noch Korea und so weiter, die spüren das ja ganz gut am eigenen Leib. Und das ist eben ein enormes Druckmittel, was die Vereinigten Staaten momentan haben, was mit so einem neutralen, globalen Payment-System wie zum Beispiel Bitcoin nicht der Fall wäre. Das heißt, ein anderes Szenario, was ich mir vorstellen könnte, und hier reden wir wirklich von 20, 30 plus Jahren mindestens, ist, dass Bitcoin sich als eine Art alternatives Settlement-System etablieren wird, eben mit einer eigenen Währung, um eben große Verbindlichkeiten zwischen Staaten zu settlen.
Genau, und
Eine ganz kurze Zwischenfrage. Welchen Incentive hätte eine Regierung, das zu machen? Also da würde eine Regierung noch lieber ihre eigene Kryptowährung rausbringen oder ihre eigene kryptografische Währung. Ich glaube, das passiert ja aktuell schon. Warum sollten die jetzt zum Beispiel Bitcoin oder Ethereum oder eine andere große Blockchain nutzen, die dezentral ist?
Eben ganz genau wegen der Neutralität. Also es ist ja kein anderer Staat, der hinter Bitcoin steckt. oder überhaupt kein Staat, der dahinter steckt. Das heißt, es kann keiner die das ganze Netzwerk kontrollieren oder eben auch neue Einheiten von Bitcoin schaffen, was eben nicht der Fall ist mit einer nationalen Währung.
Aber der Staat will doch das Netzwerk kontrollieren. Also es ist doch
ganz gar genau, nicht in seinem Interesse. Also ich habe ja nicht davon geredet, dass jetzt die Staaten Bitcoin als eine Art Währung benutzen innerhalb eines Staates oder eines Landes. Aber es ist eher eine Art internationale Währung oder Reserve-Asset, wenn ihr wollt, also Reserve-Asset, eben ganz für internationale Beziehungen. Also das heißt internationale Payments, die gesettelt werden zwischen Staaten und nicht
okay, innerhalb verstehe. Staaten. Ja.
Deshalb, genau. Das ist eben genau die Rolle, die Gold in den letzten 2.000, 3.000 Jahren auch immer gespielt hat. Deswegen, dann kommen wir immer wieder zurück zu diesem digitalen Gold. Das heißt wirklich das digitale Pendant zum physischen Gold.
Aber genau zu dem Punkt Neutralität und auch zu deiner Geschichte von vorhin zurückzukommen zu WikiLeaks, wie die eben selbst finanziert wurden. Da hast du eine gute Seite von der Neutralität gezeigt. Man liest ja aber oft, dass Bitcoins auch benutzt wird oder würden könnte für Waffenhandel, Drogenhandel, dann sieht man auch schon vielleicht die Seite, die schlechter ist. Aber wie siehst du das irgendwie? Kann man das irgendwie in der Zukunft trotzdem regulieren, ist das falsche Wort, ne? Aber kann man das irgendwie, dass das Netzwerk selbst entscheidet, welche Transaktion gemacht werden kann und welche nicht? Sprich, wenn die eine gut ist und eine schlecht ist, oder wie siehst du das?
Ja, das ist sehr interessant, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das bezeichnet ganz gut oder ist eine gute Art und Weise, um diese Neutralität, warum diese Neutralität von Bitcoin so wichtig ist, um das zu demonstrieren. Also du hast ja gerade gesagt, okay, wie könnte man irgend so einen Mechanismus haben, wo das Netzwerk eigenständig entscheiden würde, ob eine Transaktion gut oder böse ist, um jetzt mal ganz einfache Begriffe dazu benutzen. Und das ist ja gerade das Problem. Also wer entscheidet denn, was gut oder böse ist? Also vor, sagen wir mal, 50 Jahren, da war zum Beispiel die Abtreibung oder sagen wir so, ja, es gibt du kannst eine ganze Art von verschiedenen Beispielen nehmen, von Sachen, die vor 50 Jahren zum Beispiel bei uns noch oder in Amerika oder so illegal waren, das heißt hart bestraft wurden und heute komplett legal sind. Das reden wir nur von Alkohol zum Beispiel in den 30er Jahren und so weiter und heute würde ja keiner mehr auf die Idee kommen, das zu verbieten. Das heißt, der Punkt, den ich machen will, ist, dass diese ganze Entscheidung, diese ganze moralischen Vorstellungen über was ist gut und böse, das kann sehr variieren von einer Epoche zur nächsten, also einer Zeit zur anderen, oder auch geografisch gesehen. Also zum Beispiel, wenn in Ländern wie Saudi-Arabien zum Beispiel, würde ich sagen, ist es nicht ganz gut um die Schwulen- und Lesbenrechte bestellt zum Beispiel, was ja heutzutage bei uns ganz anders ist. Also das heißt, Bitcoin muss eben gerade neutral sein, dass keiner entscheiden kann, was gut oder böse ist. Das heißt, Bitcoin muss sowohl die guten wie auch bösen Use Cases eigentlich unterstützen, da es eben einfach keinen Unterschied machen darf, weil das sofort wieder eine Art moralische Interpretation da reinbringen würde, die eben ganz klar subjektiv ist.
Genau, ja, ich finde die ganze Sache ja super interessant mit der Neutralität, weil dann jetzt haben wir von gut und schlecht gesprochen und dann, wir haben noch gar nicht davon geredet, okay, und was läuft mit den Steuern ab, ne? Wenn man jetzt sagt zum Beispiel, okay, ich zahle meinen Mitarbeitern jetzt nur in Bitcoins, okay, was geht denn an den Staat? Ich glaube, ja, ist noch irgend so ein
Thema. Ja, das ist eigentlich noch was anderes, also dann benutzt du Bitcoin ja eigentlich nur als eine Art alternative Währung oder Payment-System, wenn du willst. Und du musst trotzdem noch immer deine Steuern deklarieren. Also ansonsten betreibst du Steuerflucht. Genau. Und da ändert Bitcoin eigentlich auch nichts daran. Also du kannst natürlich probieren, das irgendwie zu verheimlichen. Aber was man eben auch wissen muss, ist, dass diese ganze Blockchain eben public ist. Also die ist transparent. Das heißt, jede einzelne Transaktion wird für immer gespeichert. Und es gibt mittlerweile Firmen, sogenannte Blockchain-Screening- oder Analytics-Firms, die machen nichts anderes, als jede einzelne Transaktion zu analysieren und zu verstehen, wer dahinter steckt. Das heißt, es ist mittlerweile sehr schwierig, um unerkannt Transaktionen zu machen. Und das heißt, falls man jetzt mal vor ein paar Jahren oder so, oder ja, oder falls man jetzt die Idee hat, jetzt mal im Darknet ein paar Drogen oder so zu bestellen und mit Bitcoin zu bezahlen, dann werde ich mir das doppelt überlegen.
Ja, es ist eben so. Das ist, glaube ich, auch was vielen irgendwie so, was da viel oft falsch am Markt aufgenommen wird, weil ich meine, irgendwie, ich muss ja irgendwie die Bitcoins kaufen oder die Kryptowährung kaufen und in der Regel muss ich mich dafür legitimieren, aber spätestens dann, wenn ich es irgendwie dann irgendwie auf einen Bankaccount mir überweisen will in Euro, muss ich mich irgendwo legitimieren. Also wenn man wirklich immer diesen Weg Bargeld zu Bitcoin und dann auch Geld, also Bitcoin gegen Bargeld zurückhält, ich glaube, dann wird es schon anonym gehen, aber ich glaube, es ist ja nicht der normale Case, wie es eigentlich läuft. Ne? Also diese Anonymität ist da eigentlich viel weniger gegeben, als man sich das eigentlich so vorstellt. Das stimmt schon. Ne?
Ja, genau. Also es gibt eben, wie gesagt, verschiedene Arten und Weisen. Wenn man sehr vorsichtig ist und da über große Längen und so weiter geht, kann man schon relativ anonym Transaktionen tätigen. Aber wie gesagt, das setzt eben voraus, dass man schon genau weiß, was man tut und man trotzdem immer wieder das Risiko hat, dass vielleicht in 2-3 Jahren oder so neue Methoden entwickelt werden, die dann eben auf die letzten 10, 20 Jahre Transaction History angewendet werden können. Das ist auch, wenn man jetzt vor 10 Jahren mal irgendwas gemacht hat und man wähnt sich in einer falschen Sicherheit. Also es kann, wie gesagt, diese Transaktionen sind für immer gespeichert in dieser Blockchain. Die sind transparent für jeden einschaubar und die Methoden, die werden nicht schlechter mit der Zeit, um diese Adressen und Transaktionen zu de-anonymisieren. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr schwierig.
Genau. Und jetzt haben wir über das Thema über Zahlungen gesprochen. Wie sieht das denn generell so gerade aus mit dem Thema wirklich Nutzung digitaler Währung als Zahlungsmittel? Also da hast du sicherlich auch ein paar interessante Einblicke aus euren Studien gewonnen. Also wie viele Prozent der Nutzer nutzen denn quasi wirklich auch Kryptowährungen als Zahlungsmittel? Wir hatten ja schon besprochen, theoretisch ist es ja wirklich so, dass Kryptowährungen auch sehr, sehr günstig als Zahlungsmittel eingesetzt werden können, gerade mit hohen Volumina. Es gibt ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Kryptowährungen, die tatsächlich auch, wo komplett kostenfreie Transaktionen getätigt werden können oder als super, super günstig, also wirklich irrelevant, auch sehr, sehr schnell. Die Frage ist, okay, wie verbreitet ist das aktuell? Wo stehen wir da mit den großen Währungen? Und auch da, wie hat sich das in den letzten Jahren aus deiner Sicht entwickelt? Also wie viele Leute haben es jetzt, keine Ahnung, vor 3, 4, 5 Jahren genutzt und wie sehen wir da aktuell aus? Auch in Sachen von Akzeptanz, von Zahlungen, auch jetzt sagen wir mal in der B2B-Seite, also von Händlern, von... Ich weiß zum Beispiel hier in Deutschland ist es so, der größte bekannte Lieferdienst hier, der akzeptiert jetzt schon, also wenn ich eine Pizza bestellen will, kann ich die theoretischen Bitcoin zahlen. Das ist schon irgendwie, ja, da merkt man irgendwie schon so krass, ne? Also man sieht irgendwie Visa, PayPal und daneben ist dann Bitcoin. Was dann schon so sagt, okay, interessant. Aber wie würdest du es so sehen, ist es so generell weltweit gerade verteilt? Gibt es da vielleicht auch da regionale Unterschiede? Wie sieht es da mit dem Thema aus, so generell Akzeptanz und Payments und so weiter?
Also ich würde sagen, bezüglich Payments hat sich nicht so viel getan. Und der Grund ist ganz einfach, weil in den meisten Ländern die Leute eben schon Zugang zu gut funktionierenden Zahlungsmitteln haben. Und auch ganz einfach, weil man, wenn man Bitcoin jetzt vor 5 Jahren ausgegeben hat, man einfach einen riesigen, also die Opportunitätskosten sind einfach viel zu hoch. Also nur um mal ein Beispiel zu geben, ich habe mal vor, was war es, von 5 Jahren oder so, fast einen ganzen Bitcoin für einen Raspberry Pi bezahlt. Das sind 30 Euro oder so, das wären jetzt ja, mindestens 100 Mal mehr. Das heißt, das Ding ist eben einfach, es gibt keinen richtigen Anreiz, Bitcoin oder andere Kryptowährungen über existierende Zahlungsmittel zu benutzen, außer, wie gesagt, man hat keinen Zugang zu diesen Zahlungsmitteln. Und das ist, weshalb es interessant ist, in verschiedenen Regionen, wo Leute komplett abgeschnitten sind vom lokalen Finanzsystem oder wo es eben sogenannte Gaps gibt, dort ist es interessant, weil Bitcoin eben eine Art Alternative darstellt. Aber trotzdem, wenn man das jetzt hochrechnet und so weiter, ist das wirklich ein minimaler Anteil von den gesamten Transaktionen. Das heißt, wenn die meisten Firmen das dann, oder die meisten Firmen, die das akzeptieren, für die ist es mehr kleiner Marketing-Stunt und so weiter. Und die meisten Firmen behalten die Coins auch nicht, also die tauschen sie sofort wieder um in die nationale Währung. Und trotzdem, was interessant ist, nee, ja, Entschuldigung. Also, was wolltest du sagen?
Nee, sorry, sag du ruhig, ich wollte dich nicht unterbrechen. Sag du ruhig.
Also, was ich sagen wollte, ist, was auch interessant ist, ist, über die letzten, sagen wir, 2, 3 Jahre hat sich eine neue Art von Digital Assets, das ist sehr populär geworden, das sind die sogenannten Stablecoins. Und da ist es was gänzlich anderes, weil die eben vom Design her so gemacht sind, dass die Hauptvalue Proposition ist ja eigentlich, dass sie stabil, also wertstabil, relativ zu irgendeinem anderen Asset sein sollen, also meistens einer nationalen Währung. Und eben gerade durch diese Value Proposition sind sie relativ populär jetzt geworden über die letzten ein paar Jahre, eben auch für Payments in Regionen, wo man normalerweise nicht so einfach Online-Payments machen kann. Es ist trotzdem wichtig, hier zu unterscheiden zwischen eben Kryptowährungen, wo, also mich wieder zu wiederholen von vorhin, wo wirklich die Hauptvalue Proposition diese Zensurresistenz ist und deshalb auch oft der Wert komplett schwankt. Und daneben diesen Stablecoins, die eigentlich nichts anderes in den meisten Fällen als E-Money sind, eben nur, dass die auf einer Public Blockchain laufen. Aber das heißt, es ist einfacher, Zugang dazu zu bekommen.
Aber glaubst du, so ein Stablecoin ist zum Beispiel der Tether? Glaubst du, das hat wirklich so langfristig eine Zukunft oder ist das eher sowas für die, ja, für jetzt und für die Gegenwart?
Ja, Tether ist eben sehr interessant, weil es bei weitem der größte Stablecoin ist. Ich glaube, um die 6 bis 7 Milliarden Dollar mittlerweile. Und wenn man sich da anschaut, wo das vor allem benutzt wird, dann ist das vor allem in Asien und China. Das heißt, in Ländern, wo die Leute nicht so einfach Zugang haben zu Dollar Payments. Und interessanterweise über die letzten 2 Jahre war das auch eine sehr populäre Methode, um eben schnell Geld zwischen den Exchanges hin und her zu schicken. Weil so ein Bankwire in verschiedenen Ländern kann das bis zu eine Woche oder so dauern, während mit so einem Stablecoin kannst du ganz schnell innerhalb von einer Minute oder so kannst du eben mal zwischen den Exchanges deine Funds hin und her schicken, um eben Arbitrage zu machen. Aber wenn wir jetzt nach also wirklich den Payments, also wo Consumers und so weiter, wo die jetzt ihre Merchants da mit Stablecoins bezahlen, also bisher konnten wir das nicht so beobachten, weil diese Stablecoins genau dasselbe Problem wie Bitcoin haben, dass sie zuerst mal akzeptiert werden müssen. Und das haben wir jetzt noch nicht so viel observiert, aber trotzdem interessanterweise in den letzten 2-3 Monaten ändert sich das mehr und mehr. Und da gibt es zum Beispiel eine Firma, Circle heißt die, und die haben jetzt komplett umgeswitcht, um was sie nennen, das Internet of Money zu machen, also ein Operating System für Digital Money. Und deren Stablecoin, USDC, der wird mittlerweile immer mehr benutzt, auch von verschiedenen Firmen, die das eben als eine Art Alternative zu ihren anderen Payment-Systems benutzen. Also das heißt, es ist mehr und mehr im Kommen. Aber jetzt langfristig gesehen, was genau der Wert da ist, also ist eine gute Frage. Weil die traditionellen Payment Systems, die entwickeln sich auch weiter. Also wir haben jetzt hier in Europa, haben wir auch jetzt SEPA und so weiter. Und es gibt Direktzahlungen, die auch mehr oder weniger in Real-Time jetzt funktionieren. Hier in Luxemburg haben wir auch DigiCash und so weiter. Und ganz ehrlich gesagt, das ist so ein Cat-and-Mouse-Game. Also ich würde sagen, es wird schwierig für diese Stablecoins langfristig sich da gegen die existierenden Payment-Systeme zu etablieren. Also momentan ist es mehr so eine Art Arbitrage, meiner Meinung nach. Aber ob das jetzt so bleiben wird, ist eine gute Frage.
Aber lass uns doch mal da direkt mal einsteigen. Also was müsste denn passieren, damit das wirklich an Relevanz gewinnt? Weil eigentlich ist es doch so, dass dann der Händler ja eigentlich hingehen müsste und sagen müsste, okay, pass mal auf, eine Zahlung mit Kreditkarte. Also ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt so eine Kreditkartenzahlung mit Visa, Mastercard kostet. Ich würde mal annehmen, das sind so 2-3%. Ich glaube, sogar American Express sind noch ein bisschen teurer, aber sagen wir mal, es werden so 2-3% einfach mal hingestellt. Dann würde ich ja sagen, eigentlich, wenn jetzt mein Kunde mit, sagen wir mal zum Beispiel, einer Kryptowährung oder einem Stablecoin bezahlt, sagen wir mal, mein Kunde bestellt irgendwas für 1.000 Euro, ja, und ich habe dann meine 2-3% Fees mit Visa, dann müsste ich ja eigentlich den Kunden incentivieren, mit Bitcoin oder irgendeiner Kryptowährung, Stablecoin, was immer zu bezahlen, weil für mich ist es ja eigentlich ein monetärer Vorteil tatsächlich, voraussetzt natürlich, die Währung ist wirklich stabil. Also eigentlich theoretisch, weil ich als Händler ja, wenn ich in Stablecoin bezahlt werde, tendenziell auf 1.000 Euro 20 bis 30 Euro gewinnen. Würde ich einfach mal so sagen, oder?
Ist ja das hängt von 2 Faktoren ab. Also erstens hängt das eben davon ab, ob du diesen Stablecoin nachher auch wieder ausgeben kannst. Also das heißt auch eben als normale Währung benutzen kannst. Oder ob es wie die meisten Firmen heutzutage, das dann sofort wieder umwechselst zu also normalen National Currencies, die in einem Bankkonto aufbewahrt werden. Und dann, falls das der Fall ist, dann hast du wieder diese ganzen Transaktionsgebühren oder Exchange-Gebühren, um das wieder umzuwechseln. Und das hängt eben dann ganz davon ab, wie hoch die sind, ob es sich dann lohnt oder nicht. Also das ist mal ein Ding. Das zweite ist natürlich, hast du dann auch Counterparty Risk, weil es gibt ja viele verschiedene Stablecoin Issuers und die meisten sind nicht unbedingt jetzt bekannt dafür, dass die sehr vertrauenswürdig oder vertrauenserweckend sind. Da gibt es natürlich auch Unterschiede von bis, aber ja, das heißt, du hast schon ein gewisses Risiko verglichen mit jetzt einfach normalen Bankkonten. Und dann das zweite ist auch noch, du hast jetzt gerade angesprochen, die niedrigen Transaktionsgebühren. Das stimmt heute noch, also in den meisten Fällen, dass die Transaktionsgebühren relativ niedrig sind. Aber das Ding ist, dass so ein Ding von diesen Public Blockchains, was interessant ist, ist, was die mehr benutzt werden mit der Zeit, was sie immer mehr, wie soll ich sagen, dass es immer schwieriger wird, sie eigentlich zu benutzen, weil die eben nicht sehr, sehr einfach skalierbar sind. Und als Resultat dazu, als Resultat davon werden dann eben die Transaction Fees steigen die dann auch oft. Und das ist genau das, was wir 2017 zum Beispiel gesehen haben bei Bitcoin und Ethereum, der zweitgrößten Kryptowährung, weil eben jeder auf einmal Bitcoin und Ethereum kaufen wollte, ist das Netzwerk nicht zusammengebrochen, aber es hatte einfach nur eine limitierte Anzahl von Transaktionen, was sie machen können pro Minute oder pro Stunde. Und als Resultat davon gibt es eben so ein Fee-Market. Das heißt, die Users haben sich da gegenseitig eigentlich aufgebietet, um einen higher Fee zu bezahlen, also einen höheren Fee, um eben ihre Transaktionen durchlassen zu können. Also, verstehst du ein bisschen, was ich meine, oder?
Nee, ich habe das ja damals auch so beobachtet. Ne? Also, das ist dann halt klar, dass man natürlich, ja, das war damals bei mir auch so. Also, ja, das ist natürlich dann da trennt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen, ne? Wenn man dann da doch merkt, okay, eigentlich ist das der Vorteil, aber dann ist dann eine große Nachfrage, dann ist das immer doch teurer. Ja, das ist natürlich, aber ich glaube, das sind alles Probleme, die auch damals dann auch schon wirklich dann auch erkannt wurden und seitdem ja auch schon in vielen Fällen auch schon deutlich geändert wurden. Und was ich auch ganz spannend an der ganzen Sache generell finde, ist, dass diese ganzen Kryptowährungen, Blockchain-Systeme natürlich auch alle weiterentwickelbar sind. Sprich, da sind die Entwickler wirklich, die auch tagtäglich daran arbeiten, das System weiter zu verbessern und noch weiterzuentwickeln. Das heißt, das ist ja auch ein Thema, was denke ich mal auch wichtig ist, ne? Dass da jetzt nicht irgendwie auf dem technischen Stand ist, der jetzt so für alle Zeit gegeben ist, sondern dass da auch weiterentwickelt werden kann, auch weiter verbessert werden kann, ne?
Ja, also da gibt es auch große Unterschiede zwischen den Kryptowährungen. Also zum Beispiel ein System wie Bitcoin, das ändert sich ganz, ganz langsam nur und dann auch nur, sage ich jetzt mal, minimale Änderungen, die überhaupt nichts an dem monetären System eigentlich ändern. Und der Grund dazu ist ganz klar, dass Bitcoin eben nicht wie ursprünglicherweise angenommen wirklich ein Low-Cost-Payment-System ist, aber es will eine Art Alternative, ein alternatives Asset sein, ein bisschen wie Gold. Und so ein Asset, das kann man nicht jetzt einfach mal jede paar Monate oder so ändern und auch nicht das zugrunde liegende System. Weil ansonsten sind ja die ganzen Eigenschaften von diesem System, die sind ja eigentlich überhaupt nichts wert dann. Also was ich damit sagen will, ist, dass wir reden ja von einem digitalen System, also der ganze Code und so weiter ist Open Source. Das heißt, jeder kann sich diesen Code nehmen und das dann einfach kopieren und eine eigene Kryptowährung oder so launchen. Was gibt denn jetzt Bitcoin einen gewissen Wert und nicht jetzt meiner Kopie, die eben Bitcoin Plus oder was auch immer heißt? Und das ist eben einfach der Fakt, dass falls man das einfach alles ändern könnte, dann könnte man ja auch den Supply, der momentan auf 21 Millionen begrenzt ist, könnte man ja auch auf einmal entscheiden, oh, wir machen jetzt mal einfach, printen wir 100 Millionen neue Bitcoin. Und das wird ja diesen ganzen Social Contract darum, diese ganzen Glauben an dieses Hard Limits, also 21 Millionen, wird das dann eben erschüttern und dann würden die Leute eben das ganze Vertrauen in dieses System verlieren und dann würde der Wert rapide abstürzen. Und da gibt es eben diese sehr feine Balance, würde ich sagen, zwischen, auf der anderen Seite muss man schon technisch gesehen schauen, okay, wie können wir neue Änderungen machen, wie können wir das System mehr skalieren und so weiter, aber auf der anderen Seite ohne auch unsere Haupteigenschaften zu gefährden. Und da gibt es eben verschiedene Ansichten, also da gibt es verschiedene Kryptowährungen wie Ethereum und so weiter, die haben da eher die Ansicht, okay, wir wollen lieber mehr Transaktionen haben zu relativ niedrigen Gebühren. Das heißt, wir sind bereit, da in puncto Dezentralität und Dezentralisierung und so weiter ein paar Abstriche zu machen. Dann hat man auf der anderen Seite eben das Camp, wo Bitcoin ganz klar reinfällt, wo es ist, nein, wir riskieren das jetzt nicht, um hier unsere Haupteigenschaften zu gefährden, um nur ein paar Transaktionen mehr machen zu können. Das heißt, da gibt es ganz klare Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Blockchains.
Ja, das finde ich auch grundsätzlich sinnvoll. Die Frage ist halt, ist das wirklich immer ein Vorteil? Weil ich frage mich halt, zum Beispiel ich jetzt als Nutzer, wenn wir uns anschauen, wie damals halt eben die Transaktionskosten nämlich dann auch gestiegen sind, dann würde ich doch eigentlich als Nutzer es sehr, sehr gut finden, wenn ich dann tatsächlich auch geringere Transaktionskosten zahle. Weil ich stelle mir jetzt mal so einen grundsätzlichen Anleger vor, der dann irgendwie, sagen wir mal, jetzt vielleicht ja ein paar hundert, paar tausend Euro vielleicht in Kryptowährung hat, aber das sind ja in der Regel keine Millionensummen, und jetzt möchte ich das verkaufen oder möchte halt auch das, sagen wir mal, ne, wir haben ja schon besprochen, dass viel Spekulation da im Markt ist, dann stelle ich mir vor, ich bin jetzt so der klassische Anleger und jetzt möchte ich einfach nur meine Coins dann verkaufen, wenn ich vielleicht einen Gewinn realisieren möchte, und habe dann den Fall, dass ich dann auf einmal ja 10, 15, 20, also es war glaube ich noch mehr, es waren teilweise wirklich, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es waren wirklich schon echt hohe Transaktionsgebühren, ne? Das ist ja dann auch so ein bisschen, ja, das macht den Markt ja auch unattraktiv dann für viele Leute, wenn das dann so ist. Und da ist dann die Frage, was ist da wirklich positiv? Also wie kann man das Ökosystem wirklich am besten irgendwie positionieren, dass es halt für alle Interessensgruppen auch interessant bleibt, ne? Ich denke, ist hier die große Frage.
Ja, das ist mit den Transaktionsgebühren, das hängt ja auch nur davon ab, wenn man die System auch on-chain benutzen will. Also das heißt, wenn man auch wirklich diese Zahlungen über das System abwickeln will. Und wir haben überhaupt noch gar nicht geredet, wie man diese Kryptowährungen eigentlich aufbewacht. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und du hast gerade angesprochen, also als die meisten Anleger, die benutzen eine Exchange oder ein Custodial Wallet. Das heißt, da gibt es eben einen Drittanbieter, der diese ganzen Kryptowährungen für die Anleger aufbewahrt. Und falls man dann denselben Drittanbieter, also zum Beispiel eine Exchange, dann auch dazu benutzt, um zu traden oder diese Coins zu kaufen und verkaufen, dann braucht man eigentlich keine On-Chain-Transaktion zu machen, weil die ja schon
auf der Exchange ist. Ich habe immer gelernt, immer aufs Hard Wallet. Deswegen, ich bin da vielleicht so ein bisschen konservativ. Ich habe meine Coins eigentlich nie auf irgendeiner Exchange. Aber ja, klar, das stimmt natürlich. Wenn ich es auf der Exchange habe, dann ist natürlich kein Problem.
Genau, und die meisten Anleger trotzdem benutzen eben immer noch Exchanges, auch wenn es immer große Hacks und so weiter gibt. Die Alternative ist, wie du schon angesprochen hast, ein Hardware-Wallet oder eben einen eigenen Non-Custodial-Wallet zu haben. Das heißt, dann ist man auch komplett hat man die eigenen Assets komplett unter Kontrolle. Das Problem ist natürlich dann auch, dann kommen auch, also Obama hat das mal genannt, ein Swiss Bank Account in your pocket. Und das ist eine sehr gute Beschreibung dafür, wenn man einen eigenen Bitcoin Wallet hat. Aber das Problem ist, damit kommen dann auch die Verpflichtungen einer oder Responsabilität von einer Schweizer Bank. Also das heißt, man ist eben schon selber zuständig für die Sicherheit dieses Kontos, weil, wie gesagt, Bitcoin ist zensurresistent. Das heißt, falls jemand Zugang zu deinem Wallet bekommt und dann die ganzen Funds zu einer anderen Adresse schickt, ja, dann kann man nicht einfach jetzt mal einen Bitcoin Customer Service anrufen oder Support und sagen, ach, tut mir leid, da hat sich jemand reingehackt, da könnt ihr die Transaktion da rückgängig machen. Das ist eben vom Design her nicht möglich. Und das ist etwas, was viele User nicht unbedingt sich dessen bewusst sind. Und deshalb, das ist eben, wie gesagt, immer eine Art, also muss man eine gewisse Riskanalyse machen. Was genau will ich damit machen? Will ich es einfach nur anlegen und dann ein paar Jahren oder ein paar Monaten oder so meine Kursgewinne mitnehmen? In diesem Fall würde ich sagen, ist es eigentlich besser für den Otto-Normalbürger oder den normalen Anleger, um sich eine reputable Exchange auszusuchen und das dann einfach denen zu überlassen. Das heißt, was meine ich mit reputable? Also da gibt es verschiedene Anbieter, ohne jetzt Werbung für die zu machen, aber die reguliert sind, die ihre Lizenzen haben, die sehr hohe Security-Standards und so weiter haben. Und ich würde sagen, da ist das Geld besser aufgehoben, als wenn man jetzt selber da experimentiert mit ein paar Wallets dann eben das Risiko läuft, dass die eben geklaut werden. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt natürlich ganz klar Cypherpunk ist und so weiter und überhaupt keiner Bank oder Institution traut und so weiter. Und man möchte wirklich also das volle, die volle Value Proposition von Bitcoin haben, das heißt Kontrolle über alles, niemandem trauen. Dann natürlich ist das keine Option, dann muss man schon seine eigene Wallets haben. Aber wie gesagt, damit kommt dann auch die Verantwortung, dass man die eben dann sicher aufbewahren muss. Was, by the way, wirklich überhaupt nicht einfach ist.
Das stimmt. Ich glaube, das ist auch eine große Eintrittsbarriere heute noch, ne? Dass es einfach noch, doch noch kompliziert ist. Und und es ist halt eben, ja, es ist einfach nicht einfach. Es ist nicht einfach genug. Das muss man einfach ganz klar sagen.
Aber da gibt es auch genügend Service Providers oder Drittanbieter jetzt, die auf den Markt kommen und die dann auch sehr clevere Modelle anbieten. Zum Beispiel in Bitcoin gibt es, was das Multisig heißt. Das heißt, dann kann man verschiedene Keys und so weiter schaffen. Und dann braucht man 2 von 3 Keys zum Beispiel, um an ein Asset ranzukommen und das dann für eine Transaktion benutzen zu können. Das heißt, was die dann machen, ist, dass die bewahren einen Key auf. Du kannst dann 2 Keys auch in, ich sage jetzt mal, 2 verschiedenen Locations oder so aufbewahren. Das heißt, da dieser Drittanbieter immer nur einen Key hat, können sie nicht deine Assets bekommen. Auch wenn sie gehackt werden, da kann niemand deine Coins bewegen. Aber du trotzdem, weil du schon 2 hast, bist du immer noch in voller Kontrolle. Aber falls du jetzt einen Key verlieren würdest, würde es noch ein Backup bei diesem Drittanbieter geben. Das heißt, es gibt jetzt ganz andere neue Custody Arrangements, die eigentlich nur möglich sind, weil die Kryptographie, die Bitcoin eben unterliegt, weil die das ermöglichen. Das würde ich sagen, in der Zukunft wird das mehr und mehr interessant. Das heißt, dass dieser ganze Custody-Berufsstand, also diese Custodians, dass der mit hier sich eigentlich grundlegend ändern wird und dass es da die Risiken viel mehr verteilt sind auf verschiedene Parteien, was zum Beispiel heutzutage nicht möglich ist. Also mit traditionellen Assets.
Das war interessant. Ich hatte noch eine Frage, die mir wirklich eigentlich auch am Herzen liegt. So, letzte Woche hatten wir ja über Nachhaltigkeit gesprochen, also Nachhaltigkeit bei der Geldanlage. Wie sieht das dann aus, Nachhaltigkeit bei Kryptowährungen? Ist das schon ein Thema oder noch nicht?
Ja, ist ganz klar ein Thema, zumindest bei Bitcoin. Ganz einfach aus dem Grund, weil Bitcoin wirklich unmäßige Mengen von Energie oder Elektrizität benutzt. Also wir haben da in Cambridge, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, haben wir da ein Tool, Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index, was in Echtzeit trackt, also ein Modell, was eben probiert zu tracken, wie viel Elektrizität Bitcoin benutzt aktuell. Und ich gehe jetzt mal kurz hier rauf. Also momentan sind es um die 82 Terawatt-Hours im Jahr. Und um das ein bisschen in Perspektive zu setzen, das ist ungefähr die gesamte Strommenge, die ein Land wie zum Beispiel Belgien im Jahr benutzt. Also das heißt, wir reden da schon von unmäßigen Stromverbrauch. Und das hat natürlich dann ganz klar auch gewisse Kritik auf den Plan gerufen. Und das Ding ist eben so, warum benutzt Bitcoin so viel oder braucht Bitcoin so viel Strom? Deswegen ein Mechanismus, der Proof of Work heißt. Und das ist die Art und Weise, wie in diesem dezentralen Netzwerk Konsens geschaffen wird. Und im Fall von Proof of Work ist das eben sehr energieintensiv. Da gibt es mittlerweile aber auch andere Methoden, zum Beispiel Proof of Stake oder noch andere Konsensusmodelle, die eben probieren, diesen Energy Footprint zu reduzieren. Das Ding ist eben einfach, dass die, ich würde mal sagen, weniger erprobt sind. Das heißt, es ist momentan nicht ganz klar, ob die denselben Effekt produzieren können. Und auch, wir haben es vorhin schon angesprochen, Bitcoin ist eben sehr resistent gegenüber Veränderungen. Und Proof of Work ist wirklich ein elementarer Bestandteil von Bitcoin. Also ich würde sagen, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Bitcoin jemals ein anderes Konsensusmodell nehmen würde. Und deshalb würde ich sagen, mit dem ganzen Stromverbrauch, also das wird, falls Bitcoin populärer wird in Zukunft, wird der Stromverbrauch auch als Resultat davon steigen. Mhm. Was jetzt auch noch zu betrachten ist, also Stromverbrauch ist ja ein Ding, aber das zweite Ding ist, und das ist eigentlich mehr interessant für den Footprint, ist eigentlich zu wissen, ja, aus was für Energien wird dann dieser Strom gewonnen. Und was wir da beobachten können, ist ganz klar, dass es zunehmend aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Also besonders Hydro in China, in Nordosten und Westen von den USA, in Kanada und so weiter. Aus dem ganz einfachen Grund, weil diese erneuerbaren Energien oft sehr viel billiger sind. Das heißt, es ist jetzt nicht, dass die Miners unbedingt sehr umweltfreundlich oder so sind, aber die sind einfach getrieben davon, von dem billigsten Strom, weil das ihnen ein Competitive Advantage gibt. Und momentan ist es eben einfach in sehr abgelegenen Regionen, wie zum Beispiel der Sichuan in China, wo eben diese sehr abgelegenen Hydro-Power-Powerwerke und so weiter sind und die den Strom da fast für lau bekommen.
Ja, weil ich hatte gelesen, dass oben in Island, auch Grönland, hätte man auch eigentlich ganz viele, also ganz viele Zentralen, um zu meinen. Aber das wäre hauptsächlich, weil die da gut durchlüftet werden durch die Luft, die da oben eben herrscht. Und dann müsste man nicht noch mehr Geld reinlegen, damit die ganzen Gebäude immer kühl bleiben, damit die Maschinen nicht überhitzen.
Genau, also von Bitcoin, da reden wir wirklich also von riesen Datenzentren, wo wir Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende von Maschinen haben, die da auf Hochtouren 24 Stunden auf 7 da laufen. Und das produziert natürlich enorme Hitze. Und in Ländern eben wie Island und so weiter, wo es relativ frisch draußen ist, da kann man eben die Luft von draußen benutzen, um das zu kühlen. Was dann heißt, dass man auch weniger Elektrizität braucht. Weil in verschiedenen Ländern, also oder verschiedenen Datenzentren, da wird fast genauso viel Elektrizität benutzt, um die Datenzentren zu kühlen, als eben auch die Maschinen zu betreiben. Und dann rein rechnerisch gesehen lohnt sich das in den meisten Fällen überhaupt nicht mehr.
Ja. Nochmal eine kurze Frage. Nochmal ganz kurze Frage auch noch generell zum Thema Nachhaltigkeit. Also was wir auch bei uns beobachten, ist, dass Nachhaltigkeit auch schon ein Thema, so ein bisschen zumindest das Gefühl des Alters ist, dass viele junge Leute, wahrscheinlich liegt das jetzt auch gerade an den letztlichen Bewegungen, dass junge Leute jetzt schon doch ein größeres Interesse für Nachhaltigkeit haben, würde ich sagen, tendenziell, gerade die aktuellen, gerade jetzt in der aktuellen Zeit. Und wie sieht es denn mal Bitcoin aus? Ist Bitcoin, wenn man sich mal so, habt ihr da auch Daten zu der Nutzung und der Verbreitung von Bitcoin in verschiedenen Altersgruppen? Also ist es so, dass auch da Bitcoin eher von jüngeren Alteren, was ist das durchschnittliche Alter von so einem Bitcoin-Nutzer oder Bitcoin-Besitzer?
Das ist auch eine gute Frage. Und wie gesagt, das kann man jetzt nicht einfach so pauschal sagen, weil es nicht genügend Daten gibt, wo man dann eben Proxys nehmen kann. Das ist, wenn man eben verschiedene Exchanges und so weiter anschaut, die eben ihre User-Daten da veröffentlichen, wo die Leute sich eben mit Identität und so weiter registrieren müssen. Und da können wir einen ganz klaren Trend sehen, dass es eher die jüngeren Altersklassen anspricht. Also sprich wirklich von Millennials bis also von 20 bis 40, würde ich sagen, ist ganz klar die Hauptgruppe da.
Weil da würde ich nämlich vermuten, also meine These wäre dann schon, dass auch das ganze Nachhaltigkeitsthema dann auch schon doch ein Punkt ist, was sehr viele Leute dann insbesondere auch vom Thema Geldanlage / digitales Gold auch schon in meinen Augen stark abschrecken könnte. Also ich weiß nicht, ob ihr da auch schon mal in die Hinsicht auch mal Umfragen gemacht habt oder wie das da von der Gesellschaft so aufgenommen wird. Aber ja, ich würde das schon als Problem grundsätzlich sehen, ne? Wenn ich als Anleger, also wir sehen zum Beispiel bei uns klar, bei unseren Nutzerstoff, dass da extrem Wert und extreme Referenz hinsichtlich Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, dass die vorherrscht, dieses Bedürfnis. Und wenn ich das als Bitcoin natürlich generell immer dann ein Problem habe, glaube ich schon, dass das langfristig kritisch ist. Oder wie siehst du das? Hast du da?
Ja, also ganz klar.
Die reagieren oder wie die das sehen?
Ja, da gibt es ganz klar riesige Unterschiede. Also ich würde sagen, die meisten Investoren oder Kleinanleger, ganz ehrlich gesagt, die kümmert es nicht wirklich, weil die sowieso nicht richtig verstehen, wie es funktioniert. Also die kaufen es einfach und dann liegt es da und das war's. Aber für die Leute, die sich schon mehr damit beschäftigen, also da gibt es ganz klar zwei Camps. Also für die anderen ist es eben, das ist ein elementarer Bestandteil von Bitcoin und es muss so bleiben. Und wenn wir das wegnehmen, dann funktioniert Bitcoin nicht mehr und basta. Also sie lassen nicht mit sich reden. Auf der anderen Seite hat man dann die anderen, oft sehr klima, wie soll ich sagen, affin, die natürlich das Ganze als eine enorme Verschwendung ansehen und am liebsten Bitcoin verbieten würden, weil es eben für die eine Umweltschleuder ist oder Dreckschleuder ist. Und dann gibt es ein paar Leute in der Mitte, die sagen, ja klar, also es ist schon verrückt, was es für Unmengen an Strom verbraucht. Aber auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt ansehen, was die ganze Value Proposition davon ist, die ganze Value, die dadurch geschaffen wird, könnte man sagen, dass es schon mehr oder weniger hinhaut. Also das heißt, dass die Benefits, die sind größer als eigentlich die Costs. Und ja, also bei den Bitcoin-Anlegern und so weiter, dann würde ich sagen, die meisten tendieren dann eher dazu, das ist ein notwendiges Übel, würde ich mal sagen. Aber da gibt es eben auch ganz andere Kryptowährungen, die vor allem deswegen geschaffen wurden, um eine Art umweltfreundlichere Alternative zu Bitcoin zu bieten. Und bisher hat sich das jetzt noch nicht so sehr ausgezahlt, sagen wir so.
Und gerade, wenn wir jetzt mal über das Thema sprechen, man weiß es noch nicht so ganz genau, wo sich das entwickelt. Wie wäre es denn tendenziell, also könntest du vielleicht mal kurz erklären, wie das dann so ablaufen würde, wenn jetzt das System Bitcoin sich in die Richtung entwickeln würde, dass man da was anpassen würde in Richtung zum Beispiel angenommen Nachhaltigkeit. Also was müsste jetzt zum Beispiel passieren oder wie wäre der Prozess, wenn jetzt das Bitcoin-System an sich merken würde, okay, wir können nicht weiter bestehen, ohne dass wir hier ganz elementare Änderungen durchführen. Wie würde so ein Prozess ablaufen?
Das ist eine gute Frage, weil da gibt es eben keinen definierten Prozess, weil wir es, wie gesagt, mit einem dezentralen Netzwerk zu tun haben, das keiner kontrolliert. Generell, wie Änderungen vorgeschlagen werden, ist, dass es etwas gibt, einen Mechanismus, der heißt Bitcoin Improvement Proposals. Das heißt, da können dann Developers Vorschläge machen über verschiedene Änderungen, die dann begründet werden müssen und so weiter. Und dann wird das peer-reviewed von anderen freiwilligen Developers und dann zieht sich das schon oft über Monate, wenn nicht sogar Jahre. Und dann, falls die Hauptdevelopers dann glauben, okay, das ist ein Change, der Sinn macht, dann wird das auch offiziell als Pull-Request vorgeschlagen, um die Haupt-Bitcoin-Code-Basis eben um das da aufzunehmen. Aber dann natürlich müssen dann auch noch all die Users, das heißt all die Businesses, die Exchanges, die individuellen Anleger und so weiter, die Nodes runnen, müssen das dann auch auf ihren eigenen Node rüberladen, das heißt die neue Software downloaden. Und das ist auch, wie man gesehen hat, an verschiedenen Episoden in der Vergangenheit, fast unmöglich, falls es nicht fast hundertprozentigen Konsens gibt. Ihr habt vielleicht schon von Bitcoin Cash gehört und so weiter. Es war zum Beispiel eine dieser Episoden, wo verschiedene Firmen eben entschieden haben, dass sie größere Blocks wollen, damit eben mehr Transaktionen getätigt werden können. Und das war ja, fast, das hat sich fast zu so einer Art virtuellen Bürgerkrieg ausgeartet und sich über 2-3 Jahre hinweggezogen, bis dass diese Developer eben gesagt haben, okay, hier, wir machen das jetzt in den Code rein, aber nur eine Handvoll von Leuten haben diesen Code dann nachher auch in ihre Nodes übergenommen. Und da hat sich das Network eben gesplittet. Es gab einen Fork und als Resultat hatten wir eben zwei verschiedene Netzwerke mit zwei komplett verschiedenen Assets jetzt. Und so ist eben Bitcoin Cash entstanden. Trotzdem, wenn man jetzt schaut, Bitcoin ist viel größer als Bitcoin Cash. Das heißt, der Markt hat entschieden, dass in diesem Fall Bitcoin, also das originale Netzwerk, dass das eigentlich der, sollen wir mal sagen, würdige Nachfolger von der Idee Bitcoin ist. Also jetzt gehen wir ein bisschen weit in die mehr technischen und esoterischen Aspekte hier. Aber das ist eben das Interessante an diesen Kryptowährungen ist, dass es der ganze Konsens darum, was ist eine Kryptowährung, welches Netzwerk repräsentiert jetzt welche Währung und wie macht man Änderungen, schlussendlich basiert es eigentlich nur auf dem Markt, welcher dann auch aus all diesen verschiedenen Interessen Vertretern, also Exchanges, Miners, Users, Anlegern und so weiter besteht, die dann irgendwie in einer dezentralen Art und Weise da zu einem Konsens finden müssen. Und das kann eben sehr komplex sein. Und deshalb ist es auch, dass es größer wird, dass es immer schwieriger wird, diesen Konsens zu finden. Und deshalb, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, das war eine lange Klammer, ganz ehrlich gesagt, wie so ein Prozess ablaufen würde, das würde sich über Jahre hinwegziehen und sehr wahrscheinlich in zwei verschiedenen Bitcoin-Netzwerken enden. Also sehr ähnlich zu dem, was mit Bitcoin Cash passiert ist, weil es meiner Meinung nach unmöglich sein wird, um da einen Konsens zu finden, wo dann die große Mehrheit dieser Interessenvertreter sich einigen würde.
Das heißt, man hätte dann zum Beispiel, sagen wir jetzt den klassischen Bitcoin und dann vielleicht nur so ein Bitcoin Green, sag ich jetzt mal, ja? Wäre das dann so der Prozess, ja?
Also Bitcoin Green, wir könnten jetzt ganz einfach eben auf GitHub gehen, laden uns den Bitcoin-Code darunter und dann ändern wir einfach den Namen und das Konsensusmodell. Und dann replacen wir das mit irgendwas anderem, Proof of Stake zum Beispiel, das sind ein paar Zeilen Code. Und das war's dann. Und dann publizieren wir das auf GitHub, machen es publicly available und dann müssen wir eben die Werbetrommel dafür rühren, dass sich irgendjemand dafür interessiert. Also
das drei Nutzer haben wir schon. Drei Nutzer haben wir schon.
Und das ist eben das Ding. Also jeder kann Bitcoin forken, jeder kann Änderungen vorschlagen, aber das große Problem oder die große Challenge ist eben, die große Mehrheit der User dazu zu bewegen, auch auf das neue System überzusteigen. Und wie die Vergangenheit eben gezeigt hat, ist es fast unmöglich. Und der safest way ist eben immer falls es große Unsicherheit gibt, also verschiedene jetzt Implementationen, die alle in der Competition sind, um jetzt den neuen Bitcoin zu sein oder so, dann würde ich sagen, ist das einfach die sicherste Methode, ist einfach beim Status Quo zu bleiben. Das heißt, keine Änderung zu machen. So ein natureller Shelling Point, wenn ihr wollt. Und das ist eben genau das, was wir auch immer wieder sehen. Das heißt, es gibt immer wieder neue Vorschläge, um Bitcoin irgendwie zu ändern, ob es jetzt mehr Nachhaltigkeit ist oder größere Blocks, mehr Transaktionen und so weiter. Aber es kommt immer wieder darauf zurück, dass es fast unmöglich ist, einen Konsens zwischen all diesen verschiedenen Stakeholders zu finden. Und ich glaube auch, mit dem Thema Nachhaltigkeit wird sich das nicht ändern.
Wie ist es denn generell bei den Leuten, die an Bitcoin wirklich entwickeln oder die generell an so dezentralen Kryptowährungen entwickeln? Also werden die irgendwie bezahlt? Gibt es da irgendwelche Bezahlmechanismen oder machen die das alles umsonst?
Das ist interessant. Also Anfang war es ganz klar nur umsonst, also in der Freizeit. Und mittlerweile, weil wir aber hier von einem Netzwerk reden, was mehrere hundert Millionen, Milliarden Dollar wert ist, gibt es natürlich schon ganz klare Interessen davon, die auch dann, sage ich jetzt mal, zu unterstützen. Das heißt, es gibt jetzt mittlerweile relativ viele Firmen, die Bitcoin-Developers fulltime sponsern. Da gibt es eine Firma, wie heißt die nochmal, Chaincode Labs zum Beispiel. Die haben eben, ich glaube, 8 oder 9 Bitcoin-Core-Developers unter Vertrag und die dürfen machen, was sie wollen. Die werden eben einfach von denen bezahlt. Da gibt es andere Firmen, die eben, wie gesagt, sponsern oder andere Firmen, die auch noch ihren eigenen Inhouse-Bitcoin-Experten haben, der eigentlich auch Vollzeit das Recht hat, unabhängig von den Firmen-Policies und so weiter an dem Netzwerk da zu arbeiten. Aber in vielen anderen
Firmen sind ja wahrscheinlich auch alles an Firmen, die auch generell aus dem Ökosystem kommen, ne?
Ja, genau. Interessanterweise Fidelity, glaube ich, die sponsern auch einen und Square, also die Firma von Jack Dorsey, die sponsern auch mindestens einen, wenn nicht sogar 2 Bitcoin Core Developers auch.
Aber wie viele Bitcoin Core Developer gibt es denn? Hast du da einen Überblick? Also weißt du das aus dem Kopf völlig?
Das ist eben das Ding, also jeder kann ja theoretischerweise an der Codebase damit arbeiten. Es gibt eben ein paar Developers, die sind die eben mehr kommen mit zusammen und so weiter. Da würde ich sagen, es gibt aber schon um die 100 locker. Aber wie gesagt, jeder könnte theoretisch da mitmachen. Es ist einfach, dass die meisten nur eine einmalige Änderung oder so machen und dann wieder verschwinden.
Aber 100, würdest du sagen, so 100 aktive, wirklich aktive Entwickler, die so fulltime daran arbeiten? Weil das wäre ja schon extrem viel, ne? Wenn man überlegt, wie viel das eigentlich ist. Also wenn ich mir angucke, jetzt so ein Technologie-Startup, wenn das mal wirklich ein 100 Developer hat, dann ist das schon eine verdammt große Firma, ne?
Ja. Also 100 Vollzeit sei sicher nicht, aber wenn man sagen Vollzeit so um die 15 würde ich mal schätzen, ohne Problem. Und dann gibt es, wie gesagt, diese Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Developers, die das dann Halbzeit oder so machen, dass sie da jeden Change
also Open Source war, ja.
So genau. Open Source Mensch dann halt. Genau das, ja. Und Bitcoin ist eben interessant in dem Sinne, dass es eben eine riesige Bug Bounty ist. Und das ist eben der ganze Marktwert von Bitcoin. Das heißt, es gibt schon einen klaren Incentive, da einen Fehler zu finden. Besonders jetzt, dass es auch Derivatmärkte und so weiter gibt. Das heißt, jetzt kann man Bitcoin auch shorten. Und wie gesagt, das kreiert eben diese gesamten Incentives, um dann auch da eine Code Review mitzumachen.
Ja, und ich glaube, das wird dann auch wahrscheinlich über die Zeit nicht weniger.
Nee, definitiv nicht.
Genau. Aber so, mein Lieben, wir haben jetzt schon die Stunde überschritten. Ja, super. Viele coole Themen heute besprochen. Ich habe selbst auch viel gelernt, muss ich ehrlich gestehen. Ja, Christian, hast du noch Fragen für den Michael?
Nee, danke Michael. Also echt super lehrreich, super, super viele Insights, die wir heute besprochen haben. Total spannend, total interessant. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Also war, ich glaube, wir hätten uns jetzt hier noch 5 Stunden unterhalten können.
Genau. Ja.
Aber es war echt cool, hat Spaß gemacht. Ja,
dann dürfen wir es nicht mehr auf Spotify hochladen, wenn es zu lang ist, ne?
Ja. Nächstes Mal machen wir einfach 5 Teile.
Ja. Aber. Ja, Michael, noch 3 kleine Fragen von unserer Seite, um auch auf ein bisschen von den Kryptowährungen jetzt herabzukommen. Wir geben dir, leider haben wir sie nicht, aber wir geben dir 10.000 Euro Cash. Was machst du damit?
Was ich damit machen würde? Genau. Ja, in diesem Fall hier ganz klar für 10.000 Euro Bitcoin kaufen und die dann weglegen für ein paar Jahre.
Das heißt nur,
wie viel sind die wert in 10 Jahren? Was meinst du? Wie viel sind die wert in 10 Jahren?
Das ist eine gute Frage, aber ich würde mal sagen, mehr als heute.
Okay. Politisch korrekte Antwort, glaube ich.
Und jetzt eine zweite Frage, ist auch ein bisschen persönlich, weil wir uns trotzdem schon gut kennen. In Geldanlage in Rotwein, findest du das eine gute Idee oder lieber selber trinken?
Ja, da bin ich ganz klar auf der zweiten, also auf der Selbsttrinken. Schiene da.
Wie siehst du das, Christian?
Ja, für mich auch lieber selber trinken.
Ja, ich glaube, da ist jeder auf unserer Zuhörer wahrscheinlich mit einverstanden. Ja, und dann letztlich haben wir auch kurz vorhin erwähnt, der Weltuntergang kommt jetzt vor. Was nimmst du mit? Also auf was kannst du nicht verzichten?
Da habe ich jetzt so spontan keine klare Antwort drauf. Also wie definierst du einen Weltuntergang?
Also ich... Einfach Weltuntergang, ne? Du gehst jetzt alleine auf eine Insel wohnen oder in deinem Erdgeschoss bleibst du festsitzen. Also ich hätte mir eine Antwort erwartet, entweder Bitcoins oder Rotwein. Aber
ja, also meine Bitcoin-Wallet schon ganz klar, ja. Aber die bringt ja auch nichts mehr dann, wenn du auf der Insel hockst. Von daher, ja, dann vielleicht auch eine Flasche Rotwein und dann ist gut.
Ja, perfekt. Dann ja, von unserer Seite nochmal, ja, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke auch.
Nächste Woche werden wir ja auch über ja, Financial Crime mit jemandem von N26 reden. Das heißt, ich glaube, da kann man auch einen guten Übergang dazu machen von unserer Thematik von heute.
Ja, vielen Dank auch von mir. Hat super Spaß gemacht, sehr spannend. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao.
Perfekt, danke auch.
Bis dann, ciao.